Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Heute habe ich die Freude, eine zweite Spezialausgabe des NeoCast ankündigen zu dürfen, die wiederum im Rahmen des Bioethikprojektes mit Schülern Dresdner Gymnasien entstanden ist. Also, herzlich willkommen zum NeoCast, dem Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Ein wichtiges Thema, welches im Rahmen des Bioethikprojektes immer wieder zu vielen Gesprächen führt, ist, wie weit wir mit der Therapie gehen sollen und wo die Grenzen der Intensivmedizin sind. Dabei geht es unter anderem um die Änderung eines Therapieziels weg von einem kurativen hin zu einem palliativen Ansatz. Aber auch um das Thema Schwangerschaftsabbruch. Mithilfe eines Fallbeispiels haben die beiden Autoren ihren Podcast aufgezeichnet, der sowohl medizinische als auch rechtliche Aspekte beleuchtet. Mithilfe des fiktiven Fallbeispiels werden auch mit verschiedenen medizinischen Laien Interviews durchgeführt, die interessante Perspektiven auf diese Thematik ermöglichen. Aber hören Sie selbst rein.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der pränatalen Diagnostik und den schwierigen Entscheidungen, die Eltern und Ärzte manchmal treffen müssen. Unser Schwerpunkt liegt auf der Frage, wann sollten Behandlungen und Schwangerschaften eingestellt werden, um Leid des Kindes und der Mutter zu vermeiden. Mit Leid meinen wir sowohl körperliche als auch seelische, psychische Belastungen auf Seiten des Kindes, zum Beispiel durch schwere, nicht behandelbare Erkrankungen, aber auch auf Seiten der Mutter, etwa durch psychische Überforderung oder Angst. Wann sollte nun aber das Maß sein, dass ein Abbruch oder eine Behandlungsbegrenzung gerechtfertigt sein könnte? Genau das und viele andere Fragen werden wir in dieser Folge beantworten und diskutieren. Um alle Seiten gründlich zu untersuchen und auswerten zu können, gliedern wir unsere Folge in zwei Hauptteile und einen Unterteil. Zum einen in den biologischen Absatz und zum anderen in den rechtlichen Absatz. Aus diesen zwei Hauptkomponenten werden wir auch den ethischen Blick mit einbringen. Zu den beiden Hauptteilen passend werden wir zudem verschiedene Thesen besprechen und sie aus den genannten Sichten betrachten. Auch werden wir ein Fallbeispiel mit einbringen, was unser Thema veranschaulicht und zusammenfasst. Die erste Hauptthese lautet: Schwere genetische Erkrankungen oder Fehlbildungen reduzieren die Lebensqualität so stark, dass ein Abbruch in manchen Fällen medizinisch und ethisch vertretbar ist. Um die These besser zu verstehen, unterteile ich sie in einzelne Bausteine, um so alle wichtigen Begriffe zu erklären. Eine genetische Erkrankung ist eine Störung, die durch Anomalien in einem oder mehreren Genen oder Chromosomen verursacht wird. Diese kann vererbt sein, wie zum Beispiel von den Eltern, oder sie entsteht durch Mutationen während der Entwicklung. Sie umfasst monogenetische Erkrankungen, die durch die Mutation in einzelnen Genen ausgelöst werden. Außerdem gibt es polygenetische Erkrankungen, die durch das Zusammenspiel mehrerer Gene entstehen, als auch Erkrankungen, die durch Chromosomenaberrationen bedingt sind. Heißt, es gibt Veränderungen in der Struktur oder der Anzahl der Chromosomen, was zu verschiedenen genetischen Krankheiten führen können. Fehlbildungen sind angeborene körperliche Differenzen wie Herzfehler, die durch genetische Ursachen wie Chromosomstörungen oder schädliche Substanzen wie Alkohol in der Schwangerschaft entstehen können. Der Unterschied zwischen diesen Faktoren ist, dass genetische Erkrankungen immer auf DNA-Veränderungen zurückgehen, Fehlbildungen hingegen aber auch ohne genetische Ursachen auftreten können. Da dies geklärt ist, können wir jetzt zur eigentlichen These zurückkommen. Es gibt sowohl medizinische als auch ethische Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Als erstes werde ich die medizinischen Aspekte hervorbringen. Ein Abbruch gilt als medizinisch indiziert, wenn lebensunfähige Erkrankungen vorliegen, wie Trisomie 13 oder auch 18 oder andere Krankheiten, die zum postnatalen Tod führen. Postnatal heißt so viel wie nach der Geburt. Laut Gesetz ist ein Abbruch nach medizinischer Indikation auch nach der 12. Schwangerschaftswoche straffrei möglich. Vor allem, wenn schwere körperliche als auch psychische Beeinträchtigungen der Schwangeren verhindert werden können oder abzuwenden sind. Diese Diagnosen erfolgen meist durch die Pränataldiagnostik, Ultraschall, Bluttest, wo viele der festgestellten Erkrankungen nicht therapier- oder heilbar sind. Pränataldiagnostik an sich kann man als vorgeburtliche Untersuchungen verstehen. Jetzt, da wir den medizinischen Teil bestimmt haben, kommen wir nun zum ethischen. Im Mittelpunkt steht die Frau. Sie hat das sogenannte Selbstbestimmungsrecht für den weiteren Verlauf der Untersuchungen. Sie hat das Recht, sich nach umfassender Beratung und auf Grundlage genetischer Diagnostik für oder gegen eine Fortsetzung der Schwangerschaft zu entscheiden. Die Entscheidung für einen Abbruch sollte gut überlegt sein. Deswegen ist eine ausgewogene psychosoziale Beratung von Ärzten Pflicht. Dies gewährleistet eine gute, überlegte Entscheidung. Zusammenfassend kann man sagen, wenn die Prognose für das Kind sehr schlecht ist und oder die Gesundheit der Mutter gefährdet ist, ist in der medizinischen Ansicht ein Abbruch vertretbar. Ethisch wird die Entscheidung von der Meinung der Frau getragen. Jedoch ist bei beiden eine Beratung zentral. Jetzt kommen wir zur zweiten These. Die moderne Neonatologie kann extrem frühgeborene Kinder ab der 22. und bis zur 24. Woche am Leben erhalten, aber nicht immer ohne schwere gesundheitliche Folgen. Die moderne Neonatologie ermöglicht es heute, extrem frühgeborene Kinder am Leben zu erhalten. Dies kann aber zu erheblichen Komplikationen führen. Ab der 22. Schwangerschaftswoche liegt die Überlebensrate in Zenten bei etwa 24-25% und meist mit Komplikationen. Ab der 24. Schwangerschaftswoche steigt die Rate auf ca. 60-70% und bei der 25. auf rund 80% an. Trotz der steigenden Raten bleibt ein hohes Risiko bestehen, schwere gesundheitliche Folgen zu haben. Zum einen kann es zu neurologischen Schäden kommen, das heißt, das Gehirn ist anfällig für Blutungen oder andere schwerwiegende Schädigungen. Dies kann langfristig zu Entwicklungsstörungen beim Kind führen. Auch Lungenerkrankungen treten häufig bei Frühgeborenen auf. Viele benötigen daraufhin eine künstliche Beatmung, was das Risiko für chronische Lungenerkrankungen erhöht. Da das Immunsystem, wie auch eigentlich alles andere, sehr unreif ist, kriegen die Babys oft Infektionen, die oft sehr lebensbedrohlich sind. Deshalb muss man vor allem bei Frühchen besonders aufpassen, dass man sorgfältig dagegen geschützt oder geimpft ist, um keine Krankheiten von außerhalb mitzubringen, um das Wohl des Kindes zu schützen. Auch Seh- und Hörschäden sind nicht zu vernachlässigen. Durch die notwendige medizinische Versorgung, zum Beispiel bei Sauerstoffgabe, kann es zu Schädigungen der Netzhaut oder des Gehörs kommen. Dies bezeichnet man in der Fachsprache als Frühgeborenen-Retinopathie, kurz RPM. Es bezeichnet eine Netzschädigung bei Frühgeborenen. Moderne Neonatologie kann frühgeborene Kinder ab der 22. bis 24. Woche also am Leben halten. Dies gelingt jedoch häufig nicht ohne das Risiko schwerer gesundheitlicher Folgen. Jetzt kommen wir zur dritten These. Je früher in der Schwangerschaft eine schwere Erkrankung festgestellt wird, desto eher entscheiden sich Eltern für einen Abbruch. Durch pränatal diagnostische Verfahren wie Chorionzottenbiopsie ab der 10. bis 12. Woche, eine Untersuchung, bei welcher Gewebe aus der Plazenta entnommen wird, um dieses auf Chromosomenanomalien und Stoffwechselstörungen beim Fötus zu untersuchen, oder Amniozentese ab 14. bis 16. Woche, wo Fruchtwasser aus der Fruchtblase entnommen wird, um die Zellen des ungeborenen Kindes auf Chromosomenstörungen oder anderen genetischen Erkrankungen zu untersuchen, können Anomalien oder auch Trisomien früh erkannt werden. Je früher ein Befund vorliegt, desto eher können Eltern eine Entscheidung treffen. Ein früherer Befund löst bei Eltern, vor allem bei der Mutter, ein großes Schuldgefühl, als auch die Angst, ein Kind mit schweren Einschränkungen nicht versorgen zu können, aus. Mehrere Studien zeigen, dass Eltern in dieser Ausnahmesituation oft schnell Entscheidungen treffen, um emotionale oder psychische Belastungen zu beenden. 92% der Schwangerschaften werden nach einer pränatalen Diagnose vom Down-Syndrom abgebrochen. Dies ermittelte eine internationale Übersichtsarbeit von Mansfield, Hopfer und Matteo aus dem Jahre 1999. Die These ist also in den meisten Fällen zutreffend. Frühe Diagnosen ermöglichen zwar rechtzeitige Entscheidungen und eine gute Vorarbeit auf eine komplizierte Geburt, erhöhen aber dennoch den Druck auf die Eltern, sich für einen Abbruch zu entscheiden.
Die erste rechtliche Hypothese lautet: In Ländern mit konservativen Abtreibungsgesetzen gibt es mehr illegale und unsichere Schwangerschaftsabbrüche als in Ländern mit liberalen Abtreibungsgesetzen. Aber was konkret heißt das eigentlich? Bevor wir tiefer einsteigen, sollten wir deswegen kurz erklären, was mit einigen Begriffen in der Hypothese gemeint ist. Im Sinne des deutschen Gesetzes gilt ein Schwangerschaftsabbruch dann, wenn die Handlung nach Abschluss der Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutter eintritt. Ein Abtreibungsgesetz regelt, unter welchen Bedingungen ein Schwangerschaftsabbruch, also eine Abtreibung, legal oder illegal ist. Niedergeschrieben steht dies im Gesetzbuch. Dieses orientiert sich meistens an der politischen Ausrichtung des jeweiligen Landes. So kann es sich, sollte das Land eher liberal sein, vor allem auf die Freiheit fokussieren. Ist es aber eher konservativ, auf die gesellschaftlichen Traditionen. Illegal sind Abtreibungen dann, sobald sie gegen das Gesetz verstoßen. Ein unsicherer Schwangerschaftsabbruch wird von der Weltgesundheitsorganisation, auch WHO genannt, als ein Abbruch definiert, der entweder von Personen durchgeführt wird, die nicht über die erforderlichen medizinischen Kenntnisse verfügen oder in einer Umgebung stattfindet, die nicht den minimalen medizinischen Standards entspricht. Um mit dieser These zu arbeiten, werde ich zwei Länder, ihre Abtreibungsgesetze und die Folgen vergleichen. Deutschland gilt als ein vergleichsweise liberales Land beim Thema Schwangerschaftsabbrüche, während Polen zu den Ländern mit den konservativsten Abtreibungsgesetzen in Europa zählt. Diese Gegensätze spiegeln sich deutlich in der Praxis und den Folgen für Frauen wider. In Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch nach § 218 im Strafgesetzbuch grundsätzlich verboten. Jedoch regelt § 218a Strafgesetzbuch die Straflosigkeit unter bestimmten Bedingungen. Demnach bleibt ein Abbruch straffrei, wenn die Schwangerschaft nicht länger als 12 Wochen besteht, die Schwangere eine Beratung in einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle nach § 219 Strafgesetzbuch nachweisen kann und eine 3-tägige Bedenkzeit eingehalten wird. Es gilt also eine Fristenlösung mit Beratungspflicht. Medizinische oder kriminologische Indikationen wie Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Mutter oder eine Schwangerschaft durch Vergewaltigung ermöglichen einen straffreien Abbruch auch bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Der Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungen ist in Deutschland trotz einiger bürokratischer Hürden grundsätzlich gewährleistet. Allerdings ist es in manchen Regionen schwierig, Ärzte zu finden, die Abbrüche durchführen, da diese Informationen oft nicht öffentlich geteilt werden. In Polen hingegen ist das Abtreibungsgesetz extrem restriktiv, also einschränkend. Nach der Verschärfung durch das Verfassungsgericht 2020 sind Abbrüche illegal und nur noch erlaubt, wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter bedroht ist oder die Schwangerschaft Folge einer Straftat wie Vergewaltigung oder Inzest ist. Abtreibungen wegen fataler Fehlbildung sind seither kein zulässiger Grund mehr. Illegale Schwangerschaftsabbrüche werden strafrechtlich verfolgt und selbst in den wenigen erlaubten Fällen verweigern viele Ärzte aus Gewissensgründen den Eingriff. Dadurch sind Frauen oft dazu gezwungen, ins Ausland zu reisen oder auf unsichere Methoden zurückzugreifen. Gerade dieser restriktive Umgang mit Abtreibungen in konservativen Ländern wie Polen führt dazu, dass dort deutlich mehr illegale und unsichere Abtreibungen stattfinden als in liberalen Ländern wie Deutschland. Es wird geschätzt, dass jährlich bis zu 200.000 Frauen in Polen illegale oder im Ausland durchgeführte Abtreibungen vornehmen lassen. Viele dieser Eingriffe finden unter unsicheren Bedingungen statt, was die gesundheitlichen Risiken für Frauen stark erhöht und bereits zu Todesfällen geführt hat. Frauen scheuen zudem oft den Arztbesuch aus Angst vor Strafverfolgung, was die Risiken zusätzlich verschärft. In Deutschland hingegen ist die Häufigkeit illegaler und unsicherer Abtreibungen vergleichsweise gering, da die meisten Frauen einen legalen Weg wählen können. Komplikationen durch unsichere Abtreibungen sind selten, da die Eingriffe meist ambulant und medizinisch sicher durchgeführt werden. Verlässliche Zahlen zu illegalen Abbrüchen gibt es kaum, die Dunkelziffer gilt aber als niedrig. Auch die gesellschaftliche und rechtliche Stigmatisierung, also Diskriminierung und Ausgrenzung, unterscheidet sich stark. In Deutschland gibt es zwar gesellschaftliche Debatten und moralische Urteile, aber bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist keine rechtliche Verfolgung zu befürchten. Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen durchführen, sind jedoch teils gesellschaftlichem Druck ausgesetzt. In Polen ist die Stigmatisierung besonders ausgeprägt. Frauen und medizinisches Personal riskieren strafrechtliche Konsequenzen wie Freiheitsstrafen und sozialen Ausschluss, wenn sie mit Abtreibungen in Verbindung gebracht werden. Frauenrechte und der Zugang zu Informationen sind in Deutschland vergleichsweise stark ausgeprägt. Das Recht auf Selbstbestimmung ist gesetzlich und gesellschaftlich relativ gut verankert. Sexualaufklärung ist Teil des Schulsystems und der Zugang zu Verhütungsmitteln und Beratungsstellen ist gewährleistet. In Polen hingegen sind Frauenrechte im Bereich der reproduktiven Selbstbestimmung stark eingeschränkt. Sexualaufklärung ist lückenhaft und der Zugang zu moderner Verhütung ist teils erschwert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Deutschland trotz bestehender Einschränkungen einen legalen und relativ sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen bietet, wodurch unsichere oder illegale Abbrüche selten sind. In Polen hingegen führen sehr restriktive Gesetze, mangelnde Aufklärung und eingeschränkte Präventionsmaßnahmen dazu, dass viele Frauen auf illegale und oft unsichere Methoden zurückgreifen, mit erheblichen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Risiken. Dieser Unterschied zeigt deutlich, dass in konservativen Ländern wie Polen wesentlich mehr illegale und unsichere Abtreibungen stattfinden als in liberalen Ländern wie Deutschland. Kommen wir nun zur nächsten rechtlichen These, die ich besprechen möchte. Medizinisches Personal in Deutschland befindet sich beim Therapieabbruch von Neugeborenen rechtlich in einer unsicheren Lage, da es keine verbindlichen gesetzlichen Regelungen, sondern lediglich ethische Leitlinien gibt. Um Verwirrung zu vermeiden, möchte ich zunächst einige zentrale Begriffe erläutern. Ein Therapieabbruch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass lebenserhaltende medizinische Maßnahmen bei schwerstkranken oder extrem frühgeborenen Neugeborenen beendet oder gar nicht erst eingeleitet werden. Ethische Leitlinien wiederum sind Empfehlungen von Fachgesellschaften. Sie sollen Ärzten helfen, in solchen schwierigen Situationen verantwortungsvoll zu entscheiden. Sie sind jedoch nicht rechtlich bindend und bieten lediglich eine Orientierungshilfe für spezifische klinische Umstände. Nach dieser Begriffsbestimmung werfen wir nun einen Blick auf die konkrete Situation im klinischen Alltag der Neonatologie. Ärzte stehen dort immer wieder vor der schwierigen Entscheidung, ob eine Behandlung bei schwerstkranken Neugeborenen fortgeführt oder beendet werden soll. Diese Entscheidung ist oft unausweichlich, denn nicht jede medizinische Maßnahme führt tatsächlich zu einer Besserung oder zum Überleben des Kindes. In manchen Fällen ist die Prognose so ungünstig, dass weitere Therapien das Leiden lediglich verlängern würden, ohne eine realistische Chance auf Heilung oder auf ein lebenswertes Leben zu bieten. Rechtlich gesehen ist die Situation in Deutschland sehr komplex. Das Grundgesetz schützt in Artikel 2 Absatz 2 das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit jedes Menschen, also auch jedes Neugeborenen. Gleichzeitig stellt das Strafgesetzbuch in Paragraf 323c die unterlassene Hilfeleistung und in Paragraf 221 die Aussetzung unter Strafe. Im Extremfall könnte sogar der Vorwurf der Tötung durch Unterlassen nach Paragraf 212 Strafgesetzbuch im Raum stehen. Auf der anderen Seite ist es rechtlich anerkannt, dass eine Behandlung nur dann fortgeführt werden muss, wenn sie dem Kind tatsächlich nützt und nicht nur unnötiges Leiden verursacht. Eine S2K-Leitlinie ist eine konsensbasierte Leitlinie, die einen strukturierten Konsensfindungsprozess durchlaufen hat. Die S2K-Leitlinie Frühgeborene an der Grenze der Lebensfähigkeit betont explizit, dass intensivmedizinische Maßnahmen nur dann sinnvoll sind, wenn ein erreichbares Therapieziel besteht. Ist dies nicht der Fall, kann ein Therapieabbruch sowohl medizinisch als auch ethisch gerechtfertigt sein. Eltern sind als gesetzliche Vertreter ihrer Kinder grundsätzlich in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, wie es § 1626 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorsieht. Gerade bei schwerwiegenden Eingriffen oder bei der Frage eines möglichen Therapieabbruchs ist die Zustimmung beider Eltern erforderlich. Das bedeutet, dass Ärzte verpflichtet sind, die Eltern umfassend über die Situation, die Prognose und die Behandlungsoption aufzuklären. Die Wünsche und Wertvorstellungen der Eltern spielen eine große Rolle, insbesondere wenn die medizinische Prognose unsicher ist oder verschiedene Behandlungswege möglich sind. Allerdings ist ihr Wille durch das Kindeswohl begrenzt. Wenn Eltern eine medizinisch notwendige Behandlung ablehnen oder auf die Fortsetzung einer Therapie bestehen, die dem Kind nur Schaden zufügen würde, muss das medizinische Personal eine Güterabwägung vornehmen. Bei so einem Konflikt zwischen Eltern und Ärzten kann das Familiengericht gemäß § 1666 Bürgergesetzbuch eingeschalten werden, um eine Entscheidung im Sinne des Kindes zu treffen. Dieses kann das Sorgerecht der Eltern für diese Entscheidung einschränken und dem Arzt erlauben, im Sinne des Kindeswohl zu handeln, auch gegen den Willen der Eltern. Besonders in akuten Notfällen, in denen das Leben des Kindes unmittelbar bedroht ist, kann der Arzt auch ohne elterliche Zustimmung handeln, um Schaden vom Kind abzuwenden. Das zentrale Problem bleibt jedoch: Für diese hochkomplexen Situationen gibt es in Deutschland keine spezifischen gesetzlichen Regelungen. Das medizinische Personal muss sich auf allgemeine rechtliche Grundlagen wie das Grundgesetz, das Strafgesetzbuch und das Bürgerliche Gesetzbuch stützen, sowie auf die ethischen Leitlinien, die zwar wichtige Orientierungen bieten, aber in der Praxis an ihre Grenzen kommen und keine Rechtssicherheit schaffen. Es bedeutet also, dass Ärztinnen und Ärzte immer wieder Entscheidungen unter großer Unsicherheit treffen müssen, insbesondere dann, wenn Behandlungen keine Aufsicht auf Erfolg mehr bieten. Sie stehen dabei in einem ständigen Spannungsfeld. Auf der einen Seite steht das Gebot, das Leben zu schützen, auf der anderen Seite die ethische Pflicht, unnötiges Leben zu vermeiden. Sie müssen nicht nur medizinische und ethische Überlegungen anstellen, sondern auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Wünsche der Eltern berücksichtigen. Die Ärzte wissen oft nicht, ob ihre Entscheidung, sei es im Einvernehmen mit den Eltern oder im Konfliktfall, später vor Gericht Bestand hätte. Die fehlende gesetzliche Klarheit und die Abhängigkeit von Einzelfallentscheidungen durch Gerichte führen dazu, dass sich das medizinische Personal rechtlich gesehen tatsächlich in einer Grauzone bewegt.
Sollte man die Behandlung abbrechen? Was spricht in diesem Moment für einen Therapieabbruch und was dagegen?
Eine echte Rechtssicherheit könnte jedoch nur durch spezifische gesetzliche Regelungen geschaffen werden. Nun möchten wir ein konkretes Fallbeispiel aus der Neonatologie genauer unter die Lupe nehmen. Es geht um die Frühgeburt eines Kindes und die damit verbundenen medizinischen Herausforderungen sowie ethischen und rechtlichen Fragestellungen. Es geht um das Kind Paul. Die Schwangerschaft war aber leider durch Komplikationen belastet. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erfolgte eine extrem frühe Geburt. Nach der Geburt stabilisierte sich Paul zunächst. Für sein geringes Gewicht und das frühe Alter war sein Zustand zunächst erwartungsgemäß. In der zweiten Lebenswoche trat jedoch eine schwere Infektion auf. Paul musste intensivmedizinisch betreut, künstlich beatmet und medikamentös stabilisiert werden. Kurz darauf erlitten die Ärzte bei der Bildgebung einen schwerwiegenden Befund. Paul hatte eine schwere Hirnblutung erlitten, eine bekannte, aber gravierende Komplikation bei extrem Frühgeburten. Es gibt eine Chance, dass er dies überlebt, jedoch ist dabei das große Risiko, dass er bleibende neurologische Schäden davontragen wird. Um nun genauer auf den Fall eingehen zu können, möchten wir bestimmte Diskussionspunkte untereinander besprechen und auswerten. Welche Herausforderungen bringt eine Geburt in diesem Stadium mit sich?
Eine Geburt in der 25. Schwangerschaftswoche bringt viele verschiedene Herausforderungen mit. Zum einen sind viele Organe in diesem Stadium, wie zum Beispiel die Lunge, Gehirn oder auch der Verdauungstrakt, noch nicht komplett entwickelt. Kinder, die viel zu früh geboren sind, wie Paul in unserem Beispiel, müssen an Beatmungsgeräte angeschlossen werden, da sie noch nicht selbstständig atmen können. Frühgeborene haben nur eine geringe Menge an Fettgeweben und niedrige Energiespeicher zur Erzeugung von Wärme. Deswegen haben sie oft Schwierigkeiten, ihre Körpertemperatur stabil zu halten. Eine weitere große Herausforderung ist das Gewicht des Babys. Etwa 7% der Frühchen wiegen unter 1000 Gramm, was die medizinische Behandlung erschwert und dazu führt, dass Babys wie Paul besonders anfällig für Komplikationen sind. Auch können die Babys ihren Blutzuckerspiegel nicht stabil halten. Das Immunsystem ist auch ein großes Problem für das Kind. Pauls Immunsystem ist auch noch sehr schwach, weshalb Infektionen, wie sie bei Paul auftraten, lebensbedrohlich sein könnten. Eine der schlimmsten Komplikationen sind die Hirnblutungen. Sie entstehen durch die fehlende Entwicklung des Gehirns und kann zu großen Schädigungen des Hirngewebes führen. Ebenfalls spielt die Ernährung eine Rolle. Frühgeborene können weder trinken noch selbstständig essen, weswegen sie künstlich ernährt werden müssen, wie zum Beispiel mit einer Magensonde. Durch diese erblichen vielen Komplikationen könnte es zu Langzeitfolgen kommen. Das Risiko für bleibende Behinderungen, Erkrankungen, Entwicklungsstörungen sowie Seh- und Hörprobleme ist deutlich erhöht.
Hätte man die Geburt noch weiter herauszögern können oder war die sofortige Entbindung medizinisch notwendig?
Die Entscheidung zur sofortigen Entbindung von Paul war medizinisch notwendig, da eine Infektion vorlag. Bei einer nachgewiesenen Infektion ist eine Tokyolyse, also eine Venenhemmung, negativ wirkend. Die Fortführung der Schwangerschaft hätte also das Risiko einer Vergiftung, Sepsis, erhöht. Laut den AWMF-Leitlinien, Handlungsempfehlungen für Ärztinnen, ist eine sofortige Entbindung notwendig, um andere Komplikationen zu vermeiden. Wenn man die Geburt noch weiter hinausgezögert hätte, hätte es zu verschiedenen Problemen kommen können. Wie zum Beispiel kann es zu Uterosatonie kommen. Das bedeutet, die Gebärmutter wird nicht mehr durchblutet und es kann zur Mangelversorgung für das ungeborene Kind kommen. Auch das Multiorganversagen, kurz MODS, ist eine schwere Gefährdung. Dies ist ein lebensbedrohlicher Zustand, bei dem ein oder mehrere Organe ihre Funktionen nicht mehr erfüllen können. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Entbindung unvermeidbar war, da die Infektion ein weiteres Verbleiben des Kindes im Uterus lebensbedrohlich sein könnte.
Was soll man aktuell machen? Ist eine weitere Behandlung eine Quälerei für Paul?
In der 25. Schwangerschaftswoche liegt die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Frühchens bei etwa 80-85%. Viele Kinder entwickeln sich trotz dessen, dass sie ein Frühchen sind, gut, aber das Risiko für schwere Komplikationen und bleibende Schäden bleiben stets erhöht. Auch sind Ärzte verpflichtet, bei einer hohen Wahrscheinlichkeit alle lebenserhaltenden Maßnahmen einzusetzen, um das Kind so gut wie möglich intensiv medizinisch zu behandeln. Wenn die Prognose in Faust ist, also tragisch ins Negative ändert, kann man den palliativen Weg gehen. Dies ist aber nur eine Option, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt und das Leben nicht mehr mit dem Kind vereinbar ist. Dies wird mit Schmerzmitteln und mit Psychologen behandelt, sodass es einen friedlichen Weg nimmt. Aktuell ist eine intensivmedizinische Behandlung angezeigt und es ist keine Quälerei, solange es eine realistische Überlebenschance gibt. Keine aussichtslosen Komplikationen und starke Schmerzen vorliegen. Es sollte sich jedoch in gewisser Zeit herausstellen, dass die Behandlung nur das Leid verlängert, ist ein Wechsel zu der palliativen Versorgung ethisch und rechtlich gerechtfertigt. Eltern sowie Ärzte treffen gemeinsam die Entscheidung mit dem Ziel, das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. Sollte man die Behandlung abbrechen? Was spricht in diesem Moment für einen Therapieabbruch und was dagegen?
Ein Behandlungsabbruch wäre dann sinnvoll, wenn es zu einer Leidensverlängerung kommt. Ob diese im Moment stattfindet, ist schwierig zu sagen. Um dies zu bewerten, muss man abwägen, was dafür und was dagegen spricht. Paul hat eine schwere Infektion überstanden, wird künstlich beatmet und braucht viele Medikamente, um überhaupt stabil zu bleiben. Eine Therapie in dem Maße kann vor allem für einen so kleinen Körper und ein unreifes Nervensystem sehr traumatisch und schmerzhaft sein. Zudem hatte er eine schwere Hirnblutung, was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einer dauerhaften neurologischen Beeinträchtigung führen kann. Auch muss man bedenken, dass es keine Garantie gibt, dass Paul jemals ohne Maschinen leben kann oder eine richtige Lebensqualität entwickelt. Auf der anderen Seite muss man auch bedenken, dass Paul trotz allem noch lebt. Dies zeigt deutlich, dass sein Körper kämpft und reagiert. Außerdem kann sich in den ersten Lebenswochen der Zustand von Frühchen, so auch Paul, manchmal erstaunlich verbessern, weil sich das Gehirn weiterentwickelt. Auch weiß man nicht, wie schwer die Behinderung wirklich wird. Es könnte auch eine milde Form sein, in der Paul ein erfülltes Leben führen kann. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass solange die Behandlung nicht eindeutig sinnlos oder quälend ist, sollte man weiter beobachten. Wenn sich in den nächsten Tagen oder Wochen jedoch keine Verbesserungen zeigen oder sich das Leiden verstärkt, sollte man die Entscheidung über einen Therapieabbruch neu überdenken. Es kommt also sehr auf den weiteren Verlauf an und darauf, wie man zumutbares Leben definiert.
Wer sollte über einen Therapieabbruch entscheiden?
Die Entscheidung darüber liegt nicht allein bei den Eltern, sondern wird gemeinsam mit den behandelnden Ärzten getroffen, oft unter Einbeziehung eines Ethikkomitees. Eltern haben das Sorgerecht, aber keine absolute Entscheidungsgewalt. Sie dürfen nicht fordern, dass alles technisch Machbare unkritisch angewendet wird. Rechtlich gesehen bedeutet das, wenn die elterlichen Wünsche dem Wohl des Kindes klar widersprechen, darf und muss das medizinische Team auch Grenzen setzen. Deshalb ist eine gute Kommunikation entscheidend, ebenso die Möglichkeit zur psychologischen Unterstützung. In solchen Situationen kommt es auf eine sorgfältige Abwägung ab. Ist es noch Lebenserhaltung oder schon Leidensverlängerung?
Wie beeinflussen die Eltern und ihre Gefühle die Situation?
Pauls Eltern haben lange versucht, ein Kind zu bekommen, was ihre Bindung zu Paul besonders stark macht. Ein langer, unerfüllter Kinderwunsch erhöht oft den Druck, dieses eine Kind unbedingt behalten zu wollen, koste es, was es wolle. Zudem steigt dieses Verlangen mit einer geringeren Chance auf ein weiteres Kind, welches Fall von Pauls Eltern relativ gering ist. Diese emotionale Belastung kann die Sicht auf die Situation verzerren. Sie können dazu neigen, auf Behandlung zu bestehen, selbst wenn sie kaum noch Aussicht auf ein gutes Leben für Paul bietet. Gleichzeitig ist ihr Wunsch, alles zu tun, völlig verständlich. Das medizinische Team muss hier sehr sensibel sein. Eltern dürfen mitreden, aber ihre Entscheidungen müssen auch am Kindeswohl gemessen werden. Sie müssen objektiv beurteilen, was medizinisch sinnvoll ist und gegebenenfalls klar Stellung gegen überzogene Erwartungen beziehen, auch wenn es schwerfällt.
Wie entscheidet man bei einem unklaren Ausgang?
Paul schwebt zwischen Leben und Tod mit der Wahrscheinlichkeit eines Überlebens, aber auch der hohen Wahrscheinlichkeit einer schweren neurologischen Beeinträchtigung. Prognosen wie diese sind oft nicht eindeutig. In solchen Fällen ist es rechtlich zulässig, mit einer Behandlung zu beginnen und sie im Verlauf zu überdenken. Man spricht von einer Behandlung auf Probe. Das bedeutet, man startet intensiv medizinische Maßnahmen, beobachtet den Verlauf und entscheidet dann, ob eine Fortsetzung im Sinne des Kindes ist. Ethisch ist es die fairste Lösung, weil sie Zeit für Beobachtung lässt, ohne vorschnell lebensverlängernde Maßnahmen aufzunehmen. Wichtig ist aber, dass man regelmäßig neu beurteilt, ob das Leid des Kindes noch vertretbar ist. In Pauls Situation zeigt sich, gerade bei einem unklaren Verlauf ist es wichtig, offen für einen Therapieabbruch zu sein, wenn sich die Prognose deutlich verschlechtert.
Jetzt haben wir uns überlegt, eine kleine Umfrage mit insgesamt 5 verschiedenen Personen zu unterschiedlichen Fragen zu führen, die alle unterschiedliche Perspektiven zu Themen haben.
Wofür würdest du dich anstelle der Eltern entscheiden? Für einen Abbruch oder dagegen?
Also das kann man jetzt so einfach nicht sagen, weil es kommt ja auch immer sehr auf die Situation des Kindes an. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Probleme das Kind alles hat und was sich da noch entwickeln wird. Deswegen ist es schwer, das jetzt so eine ganz bestimmte Entscheidung zu treffen.
Ich würde mich anstelle der Eltern unterschiedlich entscheiden. Also wenn die Eltern finanziell gut klarkommen, viel Zeit haben und mental auch sehr stark sind, dann wäre es für die Eltern schlau, das Kind zu behalten. Aber je nachdem halt, wie sie das hinkriegen, ob die das schaffen, ob die damit klarkommen. Aber wenn die eben nicht damit klarkommen, voll berufstätig sind und ein wenig Geld verdienen und so weiter, dann wäre das eigentlich nicht schlau aus Sicht der Eltern, weil das Kind dann ja auch kein gutes Leben, richtig erfülltes Leben hat. So.
Sollten nur die Eltern über einen Behandlungsabbruch entscheiden dürfen?
Ich würde sagen ja, weil es ist ja deren Kind und die sollten sich professionelle Beratung holen lassen und verschiedene Meinungen anholen. Aber im Endeffekt würde ich die Eltern entscheiden lassen, weil es halt deren Kind ist und deren Verantwortung und halt natürlich mit Ärzten und so absprechen. Aber im Endeffekt haben die ja das Entscheidungsrecht darüber, würde ich schon sagen.
Also ich finde, das kann man pauschal jetzt nicht so sagen. Also ich finde, die Eltern sollten auf jeden Fall ein großes Stimmrecht haben. Aber die Ärzte sollten auf jeden Fall auch irgendwie den Eltern auf jeden Fall mitteilen dürfen, was sie darüber denken und auch vor allem, wie viel das kleine Baby irgendwie noch kriegen soll und was der kleine Körper vielleicht auch noch aushält. Und ich finde schon, dass die Ärzte da noch was beizutragen haben und vielleicht auch in Richtung Jugendamt oder so, weil es geht um ein Leben und die Eltern sind in so einer emotionalen Lage, dass sie vielleicht auch gar nicht klar darüber denken können. Und deswegen denke ich schon, dass da noch andere Sachen mit reinspielen und nicht nur die Eltern.
Was würdest du dir an Pauls Stelle wünschen, wenn die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass du später ein Leben mit Behinderung führen würdest?
Also das kommt an sich natürlich auch darauf an, was die neurologische Erkrankung für eine Ausprägung hat. Wenn sich das jetzt nur darauf bezieht, dass Paul zum Beispiel alle 2 Monate einen Anfall bekommt und vielleicht ansonsten ein paar Einschränkungen hat, dann würde ich an sich sagen, fände ich das schon vertretbar, ein Leben zu führen damit. Wenn das aber wirklich eine tägliche Einschränkung ist, wo man auch an Aktivitäten nicht teilnehmen kann und vielleicht auch nicht am sozialen Leben oder einfach Tätigkeiten wie, keine Ahnung, auf Toilette gehen oder duschen nicht allein machen kann, dann würde ich persönlich sagen, dass es nicht lebenswert wäre. Aber das kommt natürlich immer auf die Situation an, deswegen kann man das jetzt nicht so allgemein sagen.
Also ich finde, man kann das nicht nach einem Kriterium entscheiden. Es spielen so viele Faktoren rein und wenn es für, also wenn ich Paul wäre und es würde meinen Lebensalltag so krass einschränken, dass ich gar nicht richtig leben kann und ich so an Maschinen, Medikamente, Betreuer und Helfer gebunden bin, dass ich kein eigenständiges Leben führen kann, dann würde ich, glaube ich, eher davon abwägen. Aber wenn ich ein eigenständiges Leben führen kann, ich alleine zur Toilette gehen kann und auch geistig fit bin, um soziale Kontakte und so zu knüpfen, dann würde ich das Leben auch mit Einschränkungen gehen.
Aus der Umfrage kann man schließen, dass verschiedene Menschen sehr unterschiedliche Ansichten zu sensiblen Themen haben. Diese Unterschiede entstehen unter anderem dadurch, dass Menschen auf ganz andere Weise mit solchen Themen konfrontiert werden. Manche nähern sich eher emotional der Frage, andere eher rational. Es zeigt außerdem, dass viele gar nicht wissen, wer bei solchen Entscheidungen überhaupt das letzte Wort haben darf. Etwa ob Eltern, Ärzte oder die betroffene Person selbst, was im Pauls Fall jetzt schwierig wäre. Gerade bei medizinischen Fragen wie bei einem Schwangerschaftsabbruch wird deutlich, wie komplex solche Entscheidungen sein können. Auch wissen viele die rechtliche Lage zu Themen nicht und welche Folgen es haben kann. Zusammenfassend kann man sagen, man kann nie eine Entscheidung ohne weitere Überlegungen treffen oder als eine außenstehende Person andere Situationen bewerten.
Die Frage, wann Behandlungen oder Schwangerschaften eingestellt werden sollten, um das Leid von Kind und Mutter zu vermeiden, ist von großer Komplexität und erfordert eine sensible, individuelle Abwägung. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die körperlichen als auch die seelischen Belastungen, die durch schwere, nicht behandelbare Erkrankungen oder Fehlbildungen beim Kind, aber auch durch die psychische und physische Belastung der Mutter entstehen können. Moderne medizinische Möglichkeiten wie die pränatale Diagnostik ermöglichen es, viele Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Dies kann Eltern einerseits die Chance geben, sich auf eine schwierige Situation vorzubereiten oder eine informierte Entscheidung über den weiteren Verlauf zu treffen. Andererseits bringt dies auch eine hohe emotionale Belastung und Verantwortung mit sich. Die Entscheidung, eine Schwangerschaft oder eine Behandlung zu beenden, ist nie leicht und wird von vielen Faktoren beeinflusst. Medizinische Prognosen, ethische Überlegungen, persönliche Werte und das individuelle Empfinden von Leid und Lebensqualität. Besonders bedeutsam ist in solchen Situationen eine umfassende, verständnisvolle und professionelle Beratung. Sie hilft den Betroffenen, die Tragweite der Entscheidung zu erfassen und diese bestmöglich im Sinne aller Beteiligten zu treffen. Es zeigt sich, dass die frühzeitige Erkennung schwerer Erkrankungen zur Entscheidungsfreiheit schafft, aber auch den Druck erhöht, schnell und verantwortungsvoll zu handeln. Jede Situation ist einzigartig und verlangt nach einer individuellen, respektvollen und gut begleiteten Entscheidungsfindung. Einschränkende Rahmenbedingungen, die den Zugang zu medizinischer Hilfe oder Beratung erschweren, führen nachweislich zu mehr Leid, da Betroffene auf unsichere oder belastende Wege ausweichen müssen. Es ist daher wichtig, dass Unterstützung und Beratung stets zugänglich und empathisch gestaltet werden, um unnötiges Leid zu verhindern. Das Thema verlangt von allen Beteiligten ein hohes Maß an Empathie, Verantwortung und Respekt vor den individuellen Lebenssituationen. Es gibt keine allgemeingültigen Antworten, sondern nur Entscheidungen, die im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung aller medizinischen, ethischen und persönlichen Aspekte getroffen werden können. Besonders entscheidend ist, dass Eltern und medizinisches Personal gemeinsam abwägen, was für das Wohl von Kind und Mutter das Beste ist und dass sie damit nicht alleingelassen werden. Die professionelle Begleitung und Beratung sind dabei unverzichtbar, um eine tragfähige und verantwortungsvolle Entscheidung zu ermöglichen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Behandlungen oder Schwangerschaften sollten dann eingestellt werden, wenn eine Fortsetzung mit erheblichem Leid für das Kind oder die Mutter verbunden wäre und keine Aussicht auf Besserung besteht. Die Grundlage für diese Entscheidung sollte immer eine sorgfältige medizinische und psychosoziale Beratung sein, die alle relevanten Aspekte berücksichtigt. Ziel muss es sein, unnötiges Leid zu vermeiden und die Selbstbestimmung der Betroffenen zu achten. Im Mittelpunkt steht dabei stets das Wohl von Kind und Mutter, das durch eine individuelle, respektvolle und gut begleitete Entscheidungsfindung bestmöglich geschützt werden kann.
Das war eine weitere Spezialausgabe des Neocast, der im Rahmen des Bioethikprojektes der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene in Kooperation mit Dresdner Gymnasien entstanden ist. Die DSKN dankt den Schülern und Schülerinnen für die interessanten Diskussionen und der Else Kröner Fresenius Stiftung für die finanzielle Unterstützung. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen, so kontaktieren Sie uns. Möchten Sie die ehrenamtliche Arbeit der DSKN unterstützen, so freuen wir uns natürlich über Ihre Spenden.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.